Ihr hört den Störmelder mit Alia und Rachel, aber nicht nur wir sind heute im Studio, sondern auch Lutz Huschmann, Leiter des Projekts Marsch des Lebens mit dem Motto Nein zu Antisemitismus in Freundschaft an der Seite Israels. Und mit ihm sprechen wir heute über die ABBA-Stiftung, aus der das Ganze entstanden ist, und noch über die kommenden geplanten Veranstaltungen. Also bleibt dran, wir wünschen euch viel Spaß.
Ihr hört den Störmelder, das Mittagsmagazin von Radio Störfunk. Und bei uns ist zwar noch nicht Freitag, trotzdem haben wir heute einen Interviewgast bei uns sitzen, Lutz Huschmann, mit dem wir im Laufe der Sendung über das Thema Antisemitismus, seine Stiftung und die Veranstaltungsreihe Marsch des Lebens sprechen wollen. Aber als allererstes wollen wir mal anfangen mit der Thematik, was ist Antisemitismus überhaupt? Für viele, die vielleicht sich noch nicht ausgiebig mit dem Thema beschäftigt haben, das Wort einfach immer mal wieder gehört haben, aber nicht genau wissen, was dahinter steckt. Und deswegen hat Rachel sich ein bisschen in die Recherchentiefe begeben und wird uns jetzt mal erklären, was Antisemitismus eigentlich ist.
Ja, der Ausdruck Antisemitismus oder das Wort entstand das erste Mal 1879 um den Journalisten Wilhelm Marr herum und gilt als Eigenbezeichnung deutscher Judenfeinde und bezeichnet einfach pauschal alle Formen von Judenhass, Judenfeindlichkeit und Judenfeindschaft. Das Wort Antisemitismus wurde dann nach dem Holocaust zum Sammelbegriff quasi für jegliche Einstellung oder auch Verhaltensweise oder Verhaltensweisen, die zum Beispiel Gruppen oder Einzelpersonen jüdischer Abstammung gewisse negative Eigenschaften unterstellen, um dadurch zum Beispiel Abwertung, Ausgrenzung oder auch Diskriminierung bis hin dann zum Völkermord recht zu fertigen. Zudem hat Antisemitismus eine circa 2500 Jahre alte, lange Tradition, in der sich zum Beispiel Gerüchte, Vorteile oder Klischees gebildet haben. So galten Juden bereits in der Antike als Feind der Menschheit, im Mittelalter zum Beispiel als Brunnenvergifter und Ritualmörder und in der frühen Neuzeit als Ausbeuter und Weltherrscher. Das heißt, jüdische Minderheiten wurden systematisch immer wieder für alle möglichen negativen Entwicklungen verantwortlich gemacht und das Judentum wurde damit somit immer weiter für ideologische Zwecke einfach komplett verzerrt.
Du hast ja schon wahnsinnig viel angesprochen, was ja irgendwie auch zeigt, dass Antisemitismus nicht nur ein Thema oder ein Problem quasi ist. Hast du Beispiele für verschiedene Arten davon?
Ja, es gibt zum einen den christlichen Antijudaismus der Spätantike, in dem Juden aufgrund bzw. vorwiegend wegen religiösen Motiven abgewertet werden und dadurch auch einen gewissen politischen und sozialen Ausschluss erlebten. Der Ausgangspunkt dafür war damals die Trennung des Christentums und des Judentums nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70. Und weil beide Gruppen dann auch während des Römischen Reichs verfolgt wurden, verschärfte sich ihre Konkurrenz immer mehr. Und zum Beispiel war auch die Hauptschuld quasi dann so ein bisschen von dieser Konkurrenz das Thema, dass bei der Kreuzigung von Jesus quasi die Schuld auf die Juden verlagert wurde. Und das war quasi dann mit Ausgangspunkt des christlichen Antijudatismus. Dann gibt es den neuzeitlichen Antisemitismus. Dieser existiert seit der Aufklärung und begründet quasi pseudowissenschaftlich den Ausschluss von Juden und steht eng in Verbindung mit Nationalismus und Rassismus. Diese Art von Antisemitismus wird eben auch Rassenantisemitismus genannt, denn zu der Zeit des Nationalsozialismus wurde damit zum Beispiel der Holocaust und auch die staatliche Ideologie dahinter damit eben gerechtfertigt. Zudem bezieht er sich auch auf den sozialen Status von Juden in der Gesellschaft, die damals zum Beispiel durch Berufseinschränkungen in Handelsberufe gedrängt wurden und somit quasi mit Geldgier oder Finanzkapital oder sogar mit der Börse gleichgesetzt wurden. Also da sind wir wieder bei dem Thema Vorurteile. Und dann zuletzt habe ich noch als Beispiel den Post-Holocaust-Antisemitismus. Dieser existiert seit 1945 und wird auch Schuldabwehr-Antisemitismus bezeichnet. Das heißt, die älteren Motive, wie gerade schon genannt, Gier oder auch Machtausübung, haben sich eben ein bisschen aktualisiert und Juden werden quasi genau aufgrund des Holocaustes abgelehnt. Zum Beispiel wie aus Motiven der Schuldabwehr, aber auch wie zum Beispiel Täter-Opfer-Umkehr oder der Verweigerung von der Erinnerungskultur.
Danke dir. So viel erstmal zur Theorie und wie das Ganze aussieht, wenn man sich mit dem Thema nicht nur einen Vormittag, sondern eigentlich tagtäglich beschäftigt, das schauen wir uns gleich an mit unserem heutigen Gast Lutz Huschmann. Jetzt aber erstmal ein bisschen Musik. Ihr hört den Störmelder und bei uns geht's heute um das Thema Antisemitismus und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, Lutz Huschmann. Hallo erstmal.
Hallo, seid gegrüßt.
Möchtest du vielleicht unseren Zuhörern da draußen mal erklären, wer bist du und was machst du so, was dich hierher gebracht hat?
Ja, gerne. Ja, mein Name ist Lutz Huschmann. Ich bin verheiratet mit einer lieben Frau und habe 3 Kinder. Und die sind schon groß. Also unser Großer, der ist jetzt 38, nur dass du ungefähr wisst, wie alt. Die Jüngste ist 33. Und ich habe 3 Enkel. Und das ist richtig klasse. Also da versuche ich einmal die Woche zu kommen. Und ja, das Schönste ist, wenn die dann so sagen, Opa, wir haben dich so lieb. Ja, zu mir sonst. Wir sind durch schwere Krisen gegangen. Also ich hatte Depressionen auch, hohe finanzielle Schulden, war arbeitslos. Und unser Haus stand mal vor der Zwangsversteigerung. Ja, in der Zeit habe ich meinen himmlischen Vater besonders gesucht und habe einfach so meine Schuld vor Jesus Christus bekannt und alles, was mich von meinem himmlischen Vater trennt. Mein Leben und meine Begabungen habe ich dann einfach Jesus Christus anvertraut und ich habe dann die Gnade Gottes einfach durch Jesus Christus erfahren. Also das war, mehr als ein Gefühl, es war eine komplette Veränderung so für mich einfach. Dann hat sich mein Leben auch wieder komplett verändert. Ich fand Arbeit. Wir haben heute keine Schulden mehr und mit Gottes Hilfe haben wir die Krise überwunden. Unserem himmlischen Vater Abba gebührt dafür die Ehre, alle Ehre. Ja, das ist auch der Grund, weshalb die Stiftung dann seinen Namen trägt. Also die Abba-Stiftung heißt deshalb so. Das ist damals so zustande gekommen, dass ich dann nach der Krise auf einmal 2 Jahresgehälter hatte und wir überlegt haben, was machen wir jetzt mit dem Geld? Und da waren meine Frau und ich uns und die Kinder dann einig, dass wir dann diese Stiftung gründen. Ja, wir haben viele Wunder einfach erlebt und ja, die jüngsten Wunder, die mich so immer noch sehr bewegen, da erzähle ich einfach mal noch 1 oder 2. Ja, das sind so besondere Begegnungen, also mit dem himmlischen Vater, die mein Leben einfach verändert haben. Also für mich sind das so Begegnungen mit dem lieben, mit dem lebendigen Gott. Und ein Erkennen im Herzen und ein ganz tiefes Vertrauen, was da einfach entstanden ist. Und dieser Gott Israels ist mein himmlischer Vater. Also da habe ich ja eine ganz tolle, erfüllte Beziehung mit ihm. Ja, zu den beiden Wundern. Also das eine ist hier ganz in der Nähe ein Fahrradunfall. Ich fahre so ein E-Bike und die Kinder haben gesagt, bitte kauf dir jetzt einmal ein E-Bike da, du kommst die Berge nicht mehr richtig hoch. Und dann habe ich das tatsächlich auch gemacht und bin mit dem Fahrrad unterwegs hier in Gottwoldshausen auf der Hauptstraße und ein Auto nimmt mir die Vorfahrt und ich fliege mit dem Auto so aus voller Fahrt über das Auto und lande auf der Straße. Das war genau vor ungefähr einem Jahr. Und komme mit dem Kopf auf, hatte glücklicherweise einen Helm an und hatte riesen Schmerzen, als wenn so die Rippen durch die Lunge gestoßen wären. Und habe natürlich geschrien wie am Spieß. Und dann merkte ich so, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte und meine Fingerspitzen fingen an taub zu werden und das ging so runter bis zum Ellbogen auf beiden Seiten. also beide Arme. Und dann habe ich wohl auch gewusst, dass es dann etwas schlimmer gewesen ist. Hat sich hinterher herausgestellt, dass die Dornen von der Halswirbelsäule, da waren mehrere abgebrochen und auch die Halswirbelsäule war angebrochen. Ja, der Krankenwagen kam dann und mir ist ganz toll geholfen worden. Und das Wunder ist für mich, dass ich nicht gestorben bin, weil die Ärzte sagten dann ja, ich hätte 1000 Schutzengel gehabt, also dass ich da überhaupt das so überlebt habe. Und das Zweite war dann, dass nach einem halben Jahr, als ich wieder zur Überprüfung gewesen bin, was jetzt noch an Folge geblieben ist, hat der Arzt halt festgestellt, der Orthopäde, dass ich, dass er gar nicht mehr den Unfall feststellen konnte. Also die Brüche nicht mehr und nichts mehr. Also das war für mich ein Riesenwunder Gottes, was ich da erlebt habe. Das zweite Wunder, ja, das war, als wir uns hier auf dem Marktplatz in Schwäbisch Hall am 7. Oktober zu der Gedenkfeier, Gedenkwache getroffen haben, um auch die Namen vorzulesen, die dort bei dem Überfall der Hamas auf Israel im Süden von Israel, die Menschen, die dort ermordet worden sind und entführt worden sind, das waren ja über 1130, die ermordet worden sind und 255, die entführt worden sind. Ja, und die haben wir dann alle vorgelesen. Also wir sind insgesamt dann 32 Christen, Israel-Freunde gewesen, die da morgens um 5:30 tatsächlich gestanden haben und die Namen vorgelesen haben. Also das war eine ganz besondere, unvergessliche Situation für mich. Also es war erstmal für mich ein Wunder, dass überhaupt so viele gekommen sind. Also ich habe gesagt, ich mache das und wusste ja nicht, wer macht da mit oder kommt da jemand. Und also nur, dass das so nachvollziehbar ist, wie groß das Wunder für mich war. Ein Freund von mir, der kam dann um 5:30 dann und sagte, Mensch, ich bin jetzt gekommen, weil ich hatte Angst, dass du hier alleine stehst und ich hätte mit dir das jetzt vorgelesen. Und dann war es so, dass er nicht mehr das Blatt zum Vorlesen kriegte, weil so viele andere da waren, die es vorlesen konnten. Also das war ein Riesenwunder für mich, ein Wunder Gottes. Da bin ich auch total berührt immer noch, dass das so passiert ist. Ja, und aus dieser Gruppe heraus, die da vorgelesen haben, haben sich jetzt 6 weitere, also wir sind zu 7 gefunden, die diesen Marsch des Lebens jetzt vorbereiten. Also das Vorbereitungsteam sozusagen. Also wir kennen uns ja seit Oktober letzten Jahres sozusagen.
Das klingt ja nach einem wirklich langen Weg, den du quasi bis hierhin zurückgelegt hast. Und es ist noch viel mehr, wir haben noch einiges auf der Agenda stehen, aber nur um das nochmal kurz abzuhaken, du hast ein paar Mal deine eigene Stiftung angesprochen oder die Stiftung, die du leitest, nur um das mal kurz zu erklären, was macht ihr in der Stiftung?
Ja, also wir haben so zwei Hauptrichtungen, zwei Zwecke nennt man das in der Stiftung. Das eine ist die Befreiung von Menschen aus finanzieller Not, biblischer Umgang mit Geld, das ist so ein großes Thema, das würde ich jetzt mal damit bewenden lassen, sonst kommen wir ganz woanders hin. Das zweite große Thema ist Ausbau und Stärkung der biblischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Und da haben wir unterschiedliche Projekte, die wir machen, Menschen, die wir unterstützen. Also Israel in Not ist jetzt letztes Jahr schon ein Riesenthema gewesen. Aber Holocaust-Überlebende trösten ist auch ein Riesenthema für uns. Und auch jetzt Israel zur Seite stehen, also in dieser Notsituation dort Kontakte mit Menschen aufzunehmen. Und ja, vom Hintergrund her, 2015, also vor 10 Jahren, war die Sarah Atzmon, Holocaust-Überlebende, schon mal hier in Schwäbisch Hall und hat hier um die 1000 junge Menschen an den Schulen erreicht. Und die haben wir zum Beispiel dann besucht oder haben Kontakt zu ihr auch.
Vielen Dank dir dann schon mal für den Einblick in dein Leben und in deine Stiftung. Und was es mit dem Marsch des Lebens, den du jetzt angesprochen hast, auf sich hat, dazu gleich mehr bei uns im Störmelder.
Ja, vielen Dank. Also Marsch des Lebens, ich fange mal so an. Wir sind jetzt 80 Jahre nach dem Ende des Holocaust und wir haben da als Deutsche und als Christen die Chance, einfach entlang der Todesmärsche, der Todesmarschstrecken Zeichen zu setzen, Zeichen der Umkehr und der Versöhnung und der Hoffnung. Auf den Märschen, auf denen der Tod regierte, soll neues Leben entstehen. Leben auf der Basis von Wahrhaftigkeit und Demut und Versöhnung. Ja, hier ist es ja so, dass in Schwäbisch Hall im Hessental das KZ gewesen ist. Die Evakuierung war am 5. April 1945 und da begann dieser grausame Todesmarsch. Meistens waren es polnische Häftlinge, Zwangsarbeiter, die dort auf diese Strecke geschickt worden sind. Ein Marsch des Lebens ist keine politische Demonstration, auch keine Evangelisation, sondern eine Gebets- und Gedenkveranstaltung, zu denen wir einfach die Kirchen, die Gemeinden, Vereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwäbisch Hall und des Landkreises Schwäbisch Hall ganz herzlich einladen. Wofür steht dieser Marsch des Lebens? Ja, wofür steht er? Der Marsch des Lebens verbindet die persönliche Aufarbeitung der Geschichte mit einer öffentlichen Stimme gegen heutigen Antisemitismus in Freundschaft mit Israel. Ja, das ist das eine, ist das Erinnern. Das zweite ist das Versöhnen und das dritte ist ein Zeichen setzen. Erinnern ist die Aufarbeitung der Vergangenheit und diesen den Holocaust-Überlebenden eine Stimme zu geben. Ja, das Versöhnen ist die Heilung, die Wiederherstellung zwischen den Nachkommen der Täter und der Opfergeneration. Und ein Zeichen setzen ist für Israel gegen den modernen Antisemitismus einfach unsere Stimmen zu erheben und dann auch, wir machen so einen Marsch hier in Schwäbisch Hall, diesen auch durchzuführen. Aber ich komme nochmal vielleicht zurück auf dieses Thema Erinnern, Aufarbeitung der Vergangenheit. Ich selber habe bis zu meinem 53. Lebensjahr nur über Flucht gehört. Also meine Mutter kommt aus Webritz, das ist Landsberg an der Warthe in Polen, ungefähr nördlich von Frankfurt an der Oder, 80 Kilometer so ins Landesinnere hinein. Und sie hat mir dann immer erzählt, wie sie praktisch über 300 Kilometer mit dem Handwagen im Flüchtlingstreck dann Richtung Berlin gegangen ist mit ihrer Mutter und mit dem kleinen Bruder. Und mein Vater, der kommt aus Bad Oppelsdorf, das ist im Süden, also bei Dresden, dann noch weiter südlich im Dreiländereck, Polen, Tschechien, Deutschland. Und der ist dort mit, wie alt war er, 13, hat man ihm gesagt, also im Osten kommt die russischen Soldaten, die Rote Armee und guck, dass du auf den Zug kommst und fährst dann einfach immer weiter Richtung Westen. Und hat da halt sehr viel erlebt, über das er lange nicht gesprochen hat auch. Und ja, das war bis zu meinem 53. Lebensjahr. Und dann haben wir meinen Vater immer dazu, wir Geschwister auch immer animiert zu sagen, Mensch, schreib doch deine Geschichte mal auf, dass wir das einfach auch so für die Nachwelt, unsere Kinder, Enkel und so haben. Und irgendwann sagte er dann auf einmal ja und dann hing da noch die SS-Uniform von meinem Vater, also dem Vater von meinem Vater, im Kleiderschrank. Und das hat für mich natürlich erstmal einen riesen Schock ausgelöst. weil bisher war ich ja auf der Seite der Opfer, also ich war so Nachfahre der Opfergeneration und auf einmal war ich nicht nur Opfer, sondern war auch Nachfahre der Tätergeneration. Ja, ich wusste damit erstmal so gar nicht so richtig, was ich jetzt mache damit und habe dann erfahren, dass es dort eine Gemeinde gibt, die auf so Todesmarschstrecken geht und dort unterschiedliche jüdische Gemeinden, Synagogen besucht. Und die haben dann gesagt, das nächste, was wir machen, ist in 2014, wir gehen nach Ungarn. Und dann habe ich denen angeschlossen, bin dann mit nach Ungarn. Und wir haben dort, sind auf dieser Strecke gelaufen, also auf der Todesmarschstrecke entlang der Donau und sind in den unterschiedlichen Synagogen dort gewesen und haben das ausgesprochen gegenüber den Nachfahren der Opfergeneration aus dem Holocaust, was jetzt unsere Großväter und Großmütter nicht mehr aussprechen können. Also wir haben dort um Vergebung gebeten und dann ist mir erstmal bewusst geworden, was das auslöst. Also die Rabbiner und die Personen, die da gewesen sind, also die haben dann geweint und haben gesagt, das hätten sie nie gedacht, dass jetzt nach so langer Zeit noch die Enkelgeneration kommt und um Vergebung bittet. Also das waren ganz persönliche, ganz intime Momente, die dort geschehen sind. Und
Lutz, ich will dir da jetzt nicht wirklich reingrätschen in die Erzählung, nur mit einem kleinen Blick auf die Uhr, was vielleicht für unsere Zuhörer wahnsinnig interessant ist. Mhm. Marsch des Lebens ist ja eine Art Veranstaltungsreihe.
Ja.
Dementsprechend sind damit auch Veranstaltungen verbunden. Und starten tut das Ganze morgen, Dienstag, den 18.02. um 19 Uhr und das direkt unter unserem Studio im kleinen Theater Hall mit einem Präsenzvortrag Antisemitismus historisch und aktuell. Wenn du jetzt mal so einen ganz kleinen, kurzen Einblick geben müsstest für die Leute, also so eine Art Veranstaltungstipp, auf was kann man sich da quasi einstellen? Warum sollte man da morgen mal vorbeischauen?
Ja, also ich habe da den Mathieu Coquelin gewinnen können. Der ist aus Stuttgart von der Fachberatungsleitung Fachstelle Extremismus Distanzierung. Ist ein junger Mann, also der ist, schätze ihn auf, unter 30 auch. Also der sich da reingearbeitet hat und dort über Antisemitismus spricht. Und zwar aus der Sicht der historische Antisemitismus, das habt ihr eben auch schon mal angesprochen, und auch den aktuellen Antisemitismus. Und darauf geht er ein, leitet das her und beantwortet Fragen. Der Mathieu ist, und das fand ich besonders spannend, ist Streetworker, Sozialarbeiter und kennt sich in den neuen Medien aus. Also für junge Leute ist es, also finde ich, ein genialer Ansprechpartner für diese Themen. Er ist auch recht locker, also er hat mir gesagt, ja, ich komme dann und halte meinen Vortrag. Ich sage, ja, wie ist das mit der Struktur oder so? Willst du ihm? Da sagt er, das macht er so, wie die Fragen kommen und was er dort praktisch aus seinen Erfahrungen halt berichten kann.
Das heißt, dieser Vortrag macht dann den Anfang von dieser Veranstaltungsreihe. Genau. Es sind aber, habe ich gelesen, noch mehr Veranstaltungen geplant. Das Hessisch-Fränkische Museum wird mit einbezogen, die Stadtbibliothek wird mit einbezogen. Was sind denn nach diesem Vortrag noch für Veranstaltungen dann weiterhin geplant?
Mhm. Ja, wir haben also tatsächlich die Stadt mit unterschiedlichen Veranstaltungen auch gewinnen können. Das eine ist im Museum, da kann man dort sich, also im Hessisch-Fränkischen Museum, einfach eine Führung mitmachen in der jüdischen Abteilung, um einfach hier mal den Bezug zu Schwäbisch Hall vielleicht auch nochmal zu bekommen und sich so ein bisschen darauf einzustellen, Mensch, Wo war das denn damals und was ist da passiert? Da ist eine ganze Menge beschrieben und wird auch eine ganze Menge dann zu erzählt natürlich. Dann ist eine weitere, finde ich, tolle Sache, das Stadt- und Hospitalarchiv. Da ist auch eine Führung geplant, jüdisches Leben in der Innenstadt. Und wir haben hier ein ziemlich geniales Archiv. Also hier ist alles dokumentiert, was in Schwäbisch Hall passiert ist. Und es wartet sozusagen auf euch, dass ihr euch das mal anguckt und das mal dem mal auf den Grund geht. Weil hier sind ja viele jüdische Mitbürger deportiert worden. Da sind ja die Stolpersteine, also die Stadt hat hier sehr viel auch schon gemacht, wertvolle Arbeit zum Thema Gedenken. Die Schulen, weiß ich, sind da schon sehr aktiv auch. Und ja, besonders zu erwähnen ist natürlich unsere KZ-Gedenkstätte in Hessenthal, die da eine ganz wertvolle Arbeit des Erinnerns und des Gedenkens auch leistet.
Also ihr habt's gehört, ihr könnt bestimmt mal bei der einen oder anderen Veranstaltung vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Und vielen Dank dir, Lutz, für den Einblick in dieses ganze Thema. Und damit wären wir am Ende des heutigen Thementeils. Wir hoffen, es hat euch gefallen und vielleicht konntet ihr ja was für euch mitnehmen.